Guten Morgen auch von mir hier vorne. Ich stelle mich noch mal kurz jetzt, bevor ich direkt einsteige ins Thema, persönlich vor. Ich heiße Matthias, ich bin fast 30 Jahre alt, 29. Ich habe noch ein bisschen Schonfrist, bevor man dann wirklich erwachsen ist mit offiziellen 30. Ich wohne mit meiner Frau Julia zusammen in Marburg, bin für Compassion und mit Compassion kreuz und quer in Deutschland unterwegs, heute eben hier bei euch, das erste Mal überhaupt in Ingolstadt. Es ist mir auf jeden Fall eine große Ehre und ich freue mich, hier zu sein mit euch. Zu Compassion kommt nach der Predigt nochmal ein eigener Teil, wo ich mehr darüber erzähle. Jetzt wollen wir aber erstmal in die Predigt eintauchen. Das Thema heißt ja, wo führt der Weg uns hin? Und ich fand es auch interessant, dass so euer Jahresthema oder ein Thema, was euch gerade beschäftigt, unterwegs mit Jesus ist. Wenn wir irgendwohin unterwegs sind, ich glaube, gerade für die meisten von uns, nehmen wir natürlich unser Handy raus, ja, und wir gucken irgendwie drauf und lassen uns eine Routenvorschau geben, wenn wir irgendwie wissen wollen, okay, welche Autobahn hat jetzt gerade einen Stau und welche nicht, wie komme ich am schnellsten an mein Ziel. Da haben wir dank unserer technischen Hilfsmittel viele Optionen, viele Ressourcen. Und so eine Routenvorschau, das ist so ein bisschen die Frage oder der Wunsch von mir, so eine Routenvorschau, glaube ich, gibt es auch für unseren Weg mit Gott. Also für unseren Lebensweg, auf dem wir mit Gott unterwegs sind. Und die Frage, die ich eben mir stelle, ist, was gibt uns da Richtung oder was gibt uns da Orientierung? Und das Thema oder der vorhin im Video kam ja so dieser Satz vor, wir machen das mit einem Blick ins Lukas-Evangelium und ich lese deswegen gleich zu Anfang den Text einmal vor und ihr dürft einfach zuhören, es ist nach der Basisbibel aus Lukas 10. Da steht, da kam ein Schriftgelehrter und wollte Jesus auf die Probe stellen. Er fragte ihn, Lehrer, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben bekomme? Jesus fragte zurück, was steht im Gesetz, was liest du da? Der Schriftgelehrte antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Denken. Und liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Jesus sagte zu ihm, du hast richtig geantwortet. Halte dich daran und du wirst leben. Aber der Schriftgelehrte wollte sich verteidigen. Deshalb sagte er zu Jesus, wer ist denn mein Mitmensch? Jesus erwiderte, ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho. Unterwegs wurde er von Räubern überfallen. Sie plünderten ihn bis aufs Hemd aus und schlugen ihn zusammen. Dann machten sie sich davon und ließen ihn halbtot liegen. Nun kam zufällig ein Priester denselben Weg herab. Er sah den Verwundeten und ging vorbei. Genauso machte es ein Levit, als er zu der Stelle kam. Er sah den Verwundeten und ging vorbei. Aber dann kam ein Samariter dorthin, der auf der Reise war. Als er den Verwundeten sah, hatte er Mitleid mit ihm. Er ging zu ihm hin, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier, brachte ihn in ein Gasthaus und pflegte ihn. Am nächsten Tag holte er zwei Silberstücke hervor, gab sie dem Wirt und sagte, pflege den Verwundeten. Wenn es mehr kostet, werde ich es dir geben, wenn ich wiederkomme. Was meinst du? Wer von den dreien ist dem Mann, der von den Räubern überfallen wurde, als Mitmensch begegnet? Der Schriftgelehrte antwortete, der Mitleid hatte und sich um ihn gekümmert hat. Da sagte Jesus zu ihm, dann geh und mach es ebenso. Amen. Das ist unser Text für heute gewesen. Das hier ist so ein bisschen der Fahrplan. Die Frage, die ich über die Predigt stellen möchte, ganz speziell, auch der Blickwinkel auf diesen Text, ist mit Gott unterwegs, wie sieht das eigentlich aus? Wie sieht das konkret in unserem Leben aus? Ich möchte dazu noch sagen, es geht nicht darum, dass man sich irgendwas vor Gott verdienen muss. Es geht heute nicht darum zu sagen, es gibt irgendwelche Voraussetzungen oder Leistungen, die wir irgendwie bringen müssen. Es geht mir wirklich um die Perspektive, wie sieht es aus, wenn wir mit Gott unterwegs sind. Und die erste Frage dabei, ist das bloß Kopfsache Und die zweite wird sein, was ist unser Markenzeichen als Gemeinde oder als einzelne Gläubige? Und wir tauchen mal direkt bei Punkt Nummer 1 ein. Mit Gott unterwegs, ist das bloß eine Kopfsache, eine Wissenssache? Ich bin mal in einem Flugzeug, als ich so beim Fliegen durch die ganzen Filme und Serien durchgeguckt habe und mir überlegt habe, was ich angucken will, bin ich mal auf folgende Serie gestoßen. Und die hat natürlich irgendwie meinen Blick ein bisschen gefesselt, weil man erwartet ja jetzt nicht einen Film unbedingt mit diesem Titel. God Friended Me heißt auf Deutsch, Gott hat mir eine Freundschaftsanfrage geschickt. Und es geht um Folgendes. In der Mitte sehen wir den Hauptcharakter, der heißt Miles. Und Miles macht einen atheistischen Podcast. Der lebt in New York und wird da immer populärer mit. Er kritisiert den ganzen Glauben und sagt, hey, Gott ist eigentlich eine Illusion, ihr lebt eigentlich besser ohne ihn. Das ist sein Anliegen und ein offizielles Radio will ihn jetzt ins Programm nehmen damit. Und als er dann kurz davor ist, da diesen Deal irgendwie zu machen, bekommt er auf Facebook eine Freundschaftsanfrage von Gott. Und ich weiß nicht, wie es euch gehen würde, wenn ihr eine Freundschaftsanfrage bekommt oder eine E-Mail oder einen Telefonanruf und die Person meldet sich als Gott. Wahrscheinlich würdet ihr denken, die Person spinnt oder irgendwas. Und das denkt er eben auch. Und er versucht, ihm auf die Schliche zu kommen in der Serie, versucht rauszufinden, was es damit auf sich hat. Er behält sich seinen Skeptizismus da wirklich bei, aber er wird stutzig. Denn dieser Gott, der kennt ihn irgendwie ganz genau und scheint irgendwie seinen Alltag voll zu durchschauen. Und so nimmt er das Ganze irgendwann ernst und dann bekommt er auch nach und nach von diesem Gott Freundschaftsvorschläge, Kontaktvorschläge zugeschickt. Das sind irgendwelche Fremden. Und Miles läuft diesen Fremden nach und nach über den Weg. Und er begegnet ihnen und er merkt, die stecken in der Klemme. Die haben ein Problem. Und das ist eine Mutter, die einen autistischen Sohn hat und ich weiß, wie sie Zugang zu ihm finden kann. Ja, da irgendwie fällt es ihr schwer, die Beziehung gut mit dem zu leben. Oder ein Arzt, auf den er trifft, dessen Freundin hat sich von ihm getrennt, er ist irgendwie lebensmüde und hat die Hoffnung aufgegeben. Und Miles unterstützt die Leute. Also er wird als Atheist zu einer Art barmherziger Samariter wider Willen. Und es ist dieses Erlebnis, dieser Einfluss, dieses Positive, was auf einmal passiert, als es sich der Führung Gottes anvertraut, was ihn dann irgendwie ins Nachdenken bringt. Er bläst den Deal mit dem Radio ab, weil er sagt, ich muss noch mal neu drüber nachdenken. Was ich so schön an der Serie fand, war nicht nur, dass da jemand eingreift und Leuten hilft, es war was anderes. Er bekehrt sich nämlich nicht an Ort und Stelle und sagt, oh, hier, ich schmeiß meinen Atheismus über den Haufen, alle meine Argumente und Zweifel, die sind einfach weg. In seinem Kopf, in seinem Wissen oder in seinem Verstand ändert sich erstmal nichts. Und ich muss auch sagen, auch ich und vielleicht auch ihr kennt Zeiten, wo man mit Gott unterwegs ist und Gott nicht so spürt. Oder wo man Fragen hat, warum lässt Gott das zu? Ja, warum so viel Leid in der Welt? Es gibt ja viele gute Fragen, die man sich stellen kann. Und manchmal hat man darauf keine Antwort. Manchmal hat man das Gefühl, ich bin von Gott weit weg. Und ich finde es hier so spannend, dass Gott diesem Miles trotzdem begegnet, trotzdem irgendwo nahe kommt, obwohl er eigentlich am Anfang immer noch im Kopf derselbe ist. Sogar der Apostel Paulus im Neuen Testament schreibt darüber, dass unser Verständnis von Gott, was wir von Gott wissen, immer beschränkt bleiben wird. Er sagt, denn jetzt sehen wir nur ein rätselhaftes Spiegelbild, aber dann, wenn wir Gott gegenüberstehen eines Tages, sehen wir von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich nur Bruchstücke, aber dann werde ich vollständig erkennen, so wie Gott mich schon jetzt vollständig kennt. Wir, das, was wir verstehen, was wir über Gott denken, das sind Bruchstücke. Und ich glaube, das wird auch immer so bleiben, bis an unser Lebensende. Aber gerade hier, finde ich, setzt die Serie so einen wichtigen Akzent. mit Gott unterwegs zu sein, das ist manchmal gar nicht so eine Kopfsache, eine Sache von Gewissheit und Sicherheit und kognitivem Wissen, sondern es ist genauso auch eine Sache von Hand und Herz. Ja, das, was, wo wir von Gott ergriffen werden oder wo uns etwas ergreift. Ja, eine Situation von einem anderen Menschen oder wo wir selber tätig werden. Auch das, auch da begegnet uns Gott. Und auch da sind wir mit Gott unterwegs, auch wenn unser Kopf vielleicht mal woanders ist. Der Schriftgelehrte, der am Anfang Jesus in ein Gespräch verwickelt, der, für den ist Glaube vor allem eine Sache von der Theorie, vom Wissen. Das merkt man in diesem Austausch. Es kommt ja immer eine Frage und dann eine Gegenfrage von Jesus. Ja, er fragt zuerst, was muss ich tun? Dann sagt Jesus, was sagt das Gesetz? Dann kommt die Frage, wer ist denn jetzt mein Mitmensch? Und Jesus erzählt eine Geschichte und kommt wieder und sagt, naja, wer ist denn dem Überfallenen als Mitmensch begegnet? Es ist immer ein Austausch, ein Hin und Her. Und was man da sieht, ist der Schriftgelehrte, der will immer wieder zurück in die Theorie. Der möchte immer wieder erstmal eine Frage klären. Und Jesus spielt den Ball an ihn zurück und sagt, du weißt eigentlich schon genug. Du hast alles, was du brauchst, um loszulaufen, um dich berühren zu lassen, um was zu machen. Ja, du kannst natürlich immer noch eine Rückfrage stellen, aber es ist alles da. Der Samariter im Gleichnis, jemand, der aus jüdischer Sicht damals komplett falsch liegt, jemand, der eine falsche Theologie aus damaliger Sicht hat, der Gott am falschen Ort anbetet, der eine falsche heilige Schrift hat, der macht es genau richtig. Als sein Herz berührt wird, packt er an. Und erklärt, er muss dafür gar nicht alle Fragen richtig haben, er muss nicht in allen Punkten den richtigen Glauben schon ergriffen und gepackt haben, bevor er loslaufen kann. Er kann jetzt schon mit Gott unterwegs sein. So wie der Atheist Miles in unserer Serie. Ich glaube, wo Gott heute zu uns spricht, das sind genau solche Impulse, wo wir in unserem Herzen, in unserem Leben berührt werden, wo uns was nahe geht. Und vielleicht kennt ihr solche Situationen aus eurem Alltag auch, wo man den Eindruck hat, Gott legt mir jemand aufs Herz. Ich denke an eine Freundin oder einen Freund und denke mal, ich sollte mal anrufen. Oder ich sehe jemand, der irgendwo in einer Notsituation ist, draußen in der Fußgängerzone oder sonst wo und habe den Eindruck, Gott sagt jetzt zu mir, geh mal hin. Ich glaube, solche Impulse, das ist die Stimme, mit der Gott zu uns spricht. Und die Antwort darauf ist nicht die Theorie. Soll ich da jetzt wirklich hin? Bin ich da jetzt zuständig für? Spricht mich da jetzt wirklich Gott an oder nicht? Darüber kann man lange diskutieren. Nein, es ist die Praxis. Marschier mal los, komm in die Gänge. Ein anderer Schreiber aus dem Neuen Testament, der Jakobus, der spricht auch davon, dass Glaube praktisch ist. Dass Glaube anpackt. In Jakobus 2 steht Folgendes. Stellt euch vor, ein Bruder oder eine Schwester hat nichts anzuziehen. Es fehlt ihnen sogar das tägliche Brot. Nun sagt einer von euch zu ihnen, geht in Frieden. Ihr sollt es warm haben und euch satt essen. Ihr gebt ihnen aber nicht, was sie zum Leben brauchen. Was nützt das? Ja, finde ich, ist eine gute Frage. Erschöpft sich unser Glaube in Worten, in den richtigen Gedanken? Natürlich sollen die Leute in Frieden gehen und sie sollen es warm haben. Klar, das stimmt. Aber was macht das mit mir? Lasse ich mich davon ergreifen? Ich glaube, für Christen, dadurch, dass wir sagen, Gottes Erkenntnis ist immer bruchstückhaft, ist immer auch irgendwo rätselhaft, kann man bei vielen Fragen es so oder so sehen. Man kann zu unterschiedlichen Meinungen über ganz viele Themen kommen. Ich glaube, was keine Frage von Optionen ist, ist die Liebe. Und zwar eine Liebe, die anpackt, die tätig wird. Das ist erstmal vielleicht ein Anspruch an uns. Glaube nicht nur als eine Kopfsache zu sehen. Aber ich glaube, es kann auch für manche Zuspruch sein. Wenn ich sage, oh, ich weiß gerade nicht, wo ich mit Gott bin, dann vertraue dich doch mal der Praxis an. werd mal aktiv und versuch Gott nicht durch das Grübeln, durch das Nachdenken zu ergreifen, sondern vielleicht auf solche Impulse in eurem Alltag zu hören. Ich glaube, auch dort kommt Gott uns nahe. Frage Nummer 2. Was ist eigentlich unser Markenzeichen? In dem Gleichnis tauchen ja zuerst Priester und Levit auf. Das sind zwei Personengruppen quasi, die im Tempel arbeiten. Die machen also quasi Gottesdienst in dem Mittelpunkt des jüdischen Glaubens damals. Ja, hier sehen wir mal ein Foto oder ein Modell, besser gesagt, von dem Tempel. Und ich habe einen Vers dazu gestellt, weil der drückt ganz gut aus, was der Tempel damals für die Leute bedeutet hat. In Psalm 132, da steht folgende Verse. Der Herr hat den Berg Zion, also den Tempelberg in Jerusalem, ausgewählt. Dort wollte er bei seinem Volk wohnen. Er sprach, an diesem Ort lasse ich mich für immer nieder. Im Tempel war aus der damaligen Sicht die Trennwand zwischen Himmel und Erde besonders dünn. Es ist ein Wohnort Gottes. Und das war so bedeutsam, dass man einen großen, gewaltigen Tempel gemacht hat, um irgendwie dieser Majestät und dieser Besonderheit Gottes Ausdruck zu geben. Da hat man Gottesdienst gefeiert. Da sind Leute aus dem ganzen Mittelmeerraum damals hingewandert und haben Gottesdienst gemacht. Ja, die jüdischen Leute waren damals schon über den ganzen Mittelmeerraum fast verstreut. Und für sie war das was ganz Besonderes, diesen riesen Tempel zu sehen. Der war damals volle 14 Hektar groß. Das ist eine Riesenfläche, ja. Ich habe es mal verglichen mit der Allianz Arena. Mich gefragt, wie passt das so zueinander? Was sind die echten Dimensionen von diesem Tempel gewesen? Weil ich weiß nicht, ob ihr euch klar macht, wie gewaltig dieser Tempel damals wirklich war. 14 Hektar. Die Allianz Arena, die bebaut eine Fläche von 258 auf 227 Meter. Das summiert sich dann zu 58.566 Quadratmetern. Also schon ganz schön groß. Und jeder, der schon mal dort war oder vorbeigefahren ist, weiß, was für ein Riesengebäude das ist. Aber das sind dann eben doch nur 5,86 Hektar. Das heißt, auf diesem Tempel könnte man 2,5 Mal die Allianz Arena drauf aufbauen. Das ist schon ziemlich groß. Es muss wahnsinnig eindrücklich gewesen sein, wenn Leute so ein Riesengebäude schon von weit fern vor sich sehen. Das war mit Gold und Marmor eingekleidet. Das war ein ganz besonderer Ort. So wie auch wir vielleicht besondere Orte aufsuchen, um Gott zu begegnen, Konzerte oder Gemeindefreizeit, oder wir gehen auch mal zu einer tollen großen Kirche, oder wir nehmen uns eine Zeit im Kloster und machen da, haben da eine Phase, wo wir sagen, hier möchte ich Gott nahe kommen. So haben das die Juden damals mit dem Tempel gehabt. Jesus aber, und das ist jetzt eben der Trick von ihm, er sagt nicht, das, was im Tempel passiert, was im Gottesdienst passiert, was Priester und Levit dort so alles machen, das zählt für mich, sondern er nimmt sie mit auf die Straße. Er führt sie aus dem Tempel raus. Wie sieht Glaube eigentlich im Alltag aus? Was ist das Markenzeichen von Glaube und Leben mit Gott? Damals war so ein bisschen eine Schlagseite entstanden im damaligen Glauben. Man hat sich nämlich an strenge äußere Regeln gehalten. Es gab die Fastengebote, man fastet zu bestimmten Zeiten. Man isst bestimmte Speisen nicht, zum Beispiel Schwein oder auch Hummer und solche Sachen, die durften damals nicht verspeist werden. Man führt rituelle Waschungen durch, Reinheit vor dem Essen, ganz wichtig. Und man vermeidet bestimmte Personengruppen. Für die Priester galten dann noch besondere Regeln. Priester durften keine Toten berühren. Und jetzt, wie geht man auf Nummer sicher, dass man niemand Totes anfasst, wenn man es nicht darf? Naja, wenn da ein Halbtoter liegt, besser nicht anfassen, besser nicht eingreifen, denn das Wichtige, die Priorität hatten damals solche äußeren Regeln. Das hat ganz tief dann den Alltag weiter bestimmt. Ich glaube auch heute kann christlicher Lebensstil zu so einem Set aus Regeln werden. Wir nehmen bestimmte äußere Dinge, bestimmte äußere Regeln und sagen, das ist christlich. Ja, das kann heißen, als Christ darf man nicht rauchen oder trinken, je nach Kultur. Vielleicht darf man bestimmte Schimpfwörter nicht in den Mund nehmen. Oder was eine Frage bei mir damals war, dürfen Christen in die Disco gehen und tanzen? Und es wirkt vielleicht erstmal albern, aber ich glaube, es gab auch Zeiten, wo das wirklich eine ernste Frage war und wo man irgendwie gesagt hat, ein bestimmter Lebensstil, der verkörpert christlichen Glauben. Die Sache daran ist, dass so wie hier in dem Beispiel mit Priester und Levit, das kann ganz schön abstoßend wirken. Sind Christen einfach Prinzipienreiter, die sich an bestimmte Prinzipien halten und besonders streng sind und sich irgendwo rausnehmen aus dem normalen Leben? Das ist doch erstmal wenig attraktiv. Und im schlimmsten Fall macht es ja gleichgültig. Wenn wir sagen, mit meinen Nachbarn, die nicht christlich sind, will ich nichts zu tun haben. Wenn die ein Problem haben, können die woanders hingehen. Was sagt das denn? Wir stellen die Regeln, die Verhaltensweisen über das gelebte Mitgefühl und die Nähe zu anderen Menschen. Haben andere den Eindruck, sie können uns nahe kommen? Sind wir berührbar von Schieflagen, die wir in unserer Nachbarschaft, in unserer Gemeinde wahrnehmen? Was würden Arbeitskollegen, was würden Mitstudierende, was würden andere Schüler, Mitschüler von uns, was würden die als unser Markenzeichen sehen? Ich glaube, das ist die Herausforderung, die hier im Gleichnis uns begegnet. Was ist das Markenzeichen? Sind wir eher auf der Seite von Priester und Levit oder sind wir eher auf der Seite vom Samariter? Mein Plädoyer ist es, natürlich Samariter sein, natürlich für Anteilnahme, natürlich für Mitgefühl bekannt sein, dass wir ergriffen sind von dem, was Leute brauchen, dass wir uns von der Welt und dem, was ihr fehlt, dass uns das so sehr bewegt, dass wir aktiv werden. Wenn das unser Markenzeichen ist, dann sind wir, glaube ich, gut unterwegs. Das ist ein ganz schöner Anspruch. Überall dort zu sein, wo Menschen in einer Schieflage sind, ich muss noch einmal zurück, wo Menschen in einer Schieflage gelandet sind, Mitgefühl zu zeigen, Anteilnahme zu zeigen. Man könnte jetzt sagen, naja, du erzählst jetzt hier, Christentum ist weniger Regeln befolgen, weniger Äußerlichkeiten, aber es ist nicht einfach ein neues Set von Regeln, was du jetzt damit aufmachst. Also warum sollte das für mich wichtig sein? Warum ist das für Gott so wichtig? Was ist also die Frage, also es geht mir um Motivation. Was motiviert uns jetzt dazu? Ich glaube, es geht darum, dass es für Gott eine super persönliche Angelegenheit ist. Warum ist das so? Ich habe gesagt, es gibt Orte, wo man Gott besonders begegnet. Ja, solche Orte kennen wir heute, damals war es eben der Tempel. Orte, wo wir sagen, da ist Gott besonders nahe. Aber ich glaube, es gibt eben Orte, wo Gott uns noch näher kommt. Und es sind eben nicht die Orte, von denen wir das erwarten würden. Das kann ein Ort wie der hier sein. Eine Obdachlosensiedlung, wo man vielleicht erstmal einen weiten Bogen drum machen will, weil man ja auch nicht weiß, wer da so ist. Und vielleicht ist da jemand unter Drogeneinfluss unterwegs, was auch immer. Es ist ein Ort, von dem wir uns erstmal fernhalten. Aber ich glaube, Gott kommt uns dort noch näher als im Gottesdienst. Es könnte ein Krankenhaus sein, auch so ein Ort, den wir eigentlich tunlichst meiden. Ja, wer will schon auf Hilfe, auf medizinische Hilfe angewiesen sein? Wer will schon mit dem Leid von Leuten so konfrontiert sein? Oder auch ein Ort wie hier, so ein klassisches Armutsviertel, wo es wahrscheinlich nicht so gut riecht, wo man irgendwie beengt lebt. Niemand würde sagen, dort baue ich mein Traumhaus auf, ja? Aber ich glaube, dort kommt Gott uns besonders nahe. Es gibt zwei Textstellen, auf die ich mich dabei berufe, nämlich einmal Matthäus 25, Vers 40. Da steht folgender Vers: Was ihr für einen meiner geringsten Brüder oder für eine meiner geringsten Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan. Jesus sagt hier nicht, was ihr für einen meiner geringsten Brüder oder Schwestern getan habt, das ist, als hättet ihr es mir getan. Er macht es nicht so zu so einem Vergleichen, zu so einem poetischen Punkt irgendwie, wo er sagt, ja, es ist halt so, als ob. Jesus sagt, das habt ihr mir getan, das dient mir wirklich. Ich finde das super bemerkenswert, wie nahe Jesus sich Menschen zieht, die in Not geraten sind. Daher glaube ich, dass auch im Gleichnis vom barmherzigen Samariter Jesus oder Gott gar nicht so sehr uns begegnet dem Samariter, sondern in dem Mann, der da überfallen ist. Der Mann, der da liegt. Jesus fragt ja am Ende zurück und fragt nicht, ja, wer ist jetzt mein Nächster? Hier habe ich dir es beantwortet, der Samariter hat es richtig gemacht. Er sagt, nein, aus der Perspektive von dem Überfallenen, wer war ihm denn Mitmensch? Jesus nimmt nicht die Position der Stärke ein, die Position von denjenigen, die helfen können. Er nimmt die Position der Schwachen ein. Und das ist nicht die einzige Stelle, wo er das tut. Um uns das nochmal zu veranschaulichen, vielleicht kennt ihr die Legende vom heiligen Sankt Martin. Vielleicht gibt es Leute, die jetzt irgendwie Kinder in den Kindergarten gerade geschickt haben. Und da ist es ja so ein Klassiker, dass man im Kindergarten den Laternenumzug macht. Der kommt ja jetzt auch demnächst, ich glaube im November oder Oktober schon. Jedenfalls gibt es diese Laternenumzüge und sie erinnern eben an diesen heiligen Martin. Der war aus Ungarn und war römischer Soldat im 4. Jahrhundert und er war in Frankreich stationiert. Und die Geschichte sagt eben, er war an einem bitterkalten Wintertag unterwegs in der Stadt. Und als er ankommt, sieht er im Stadttor, dass da ein Bettler liegt. Ja, jemand, der halb erfroren ist. Und die ganzen anderen Soldaten und so, die laufen einfach an dem Mann vorbei. Aber Martin will sich bald taufen lassen und irgendwie spricht es ihn an, die Situation. Er lässt sich von dem Mitleid bewegen, aber fragt sich, was kann ich jetzt machen? Er hat kein Geld, er hat nichts Besonderes anzubieten, außer seinem Mantel, den er trägt. Und die Geschichte, ihr kennt sie wahrscheinlich oder viele von euch, er nimmt ein Schwert und teilt diesen Mantel in zwei Hälften und gibt eine davon weiter. Er gibt das, was er kann, so wie auch der Samariter ja in der Geschichte, das gibt, was geht. Das Besondere ist, nachts, und das finde ich ist so ein schöner Punkt, der das so unterstreicht, nachts begegnet ihm Jesus im Traum. Und Jesus trägt eben diesen halben Mantel, den der Martin ihm gegeben hat. Wenn wir Gott begegnen wollen, wirklich richtig nahe sein wollen, wenn wir sagen, wir wollen was tun für Gott, wir wollen für Gott unterwegs sein, dann ist das, was ich euch heute mitgeben will, ist, Gott begegnet uns in denjenigen, die in Not stecken. Gott begegnet uns in denen, die arm sind. Gott begegnet uns in denen, die Hunger haben, in denen, die krank, die Schwierigkeiten haben, sei es seelische Schwierigkeiten oder persönliche. Da ist Gott nah. Gott begegnet uns in den Armen und Bedürftigen dieser Welt. Unsere Frage ist eigentlich nur, wie begegnen wir eigentlich Gott? Wie stellen wir uns zu denen? Ja, bewegt uns das? Sehen wir da Gott? Wollen wir was für Gott tun? Ich glaube, das ist ein guter Ansatzpunkt, der uns ausrichten kann und uns auf den Weg schicken kann. Ich möchte zum Abschluss jetzt noch beten und uns auch ein Stück weit unter den Segen Gottes an der Stelle schon stellen, dass er uns selber auf den Weg schickt zu denjenigen, die ihn brauchen. Vater im Himmel, danke, dass du uns ganz nahe kommst. Dass du nicht einfach im Himmel bist oder in einem Tempel bist oder in einer Kirche, sondern dass du da gegenwärtig bist, wo Leute leiden, wo Leute in Schwierigkeiten stecken, dass du gerade nicht nur ein Gott der Stärke bist und ein Gott der Erfolgreichen und der, denen es gerade gut geht, sondern ein Gott derjenigen, die sagen, ich bin gerade schwach, ich bin gerade gebrochen. Und ich möchte dich bitten, dass wir diese neue Perspektive einnehmen, dass wir nicht gleichgültig durch unseren Alltag, durch die Fußgängerzonen laufen oder durch unsere Nachbarschaft laufen, sondern dass wir diesen Blick haben. Wo begegnest du uns in unseren Mitmenschen? Wo trittst du da an uns heran? Und wo sprichst du zu unserem Herz und willst, dass wir was machen? Ich möchte dich bitten, dass wir dafür den Mut haben, dafür die Energie haben, aber dass du uns auch da, wo wir selber gerade schwach sind, dass du uns dort begegnest. Egal wo wir stehen, du bist bei uns, du bleibst bei uns und du segnest uns. Bitte schick uns auf den Weg zu denjenigen, die dich brauchen, die dir ein Herzensanliegen sind. Amen.